Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der 62-jährige Amerikaner Ray Kurzweil gilt als führender Experte im Bereich der künstlichen Intelligenz. Er lebt von seinen vermeintlichen Fähigkeiten, die Zukunft prognostizieren zu können. Dabei zeichnet er eine Zukunft, in der Mensch und Computer zusammenwachsen werden. Schon bald würden Computer, so Kurzweil, die Leistungen des menschlichen Gehirns in den Schatten stellen, den Menschen in seinen Fähigkeiten überflügeln. Während Kurzweil in den USA mit seinen Büchern und Visionen zum Medienstar avanciert, finden sich bei uns viele skeptische Stimmen zu seinen Zukunftsszenarien. Christian Heuss hat Ray Kurzweil und seine Kritiker kürzlich zum Gespräch getroffen.
Ray Kurzweil is a pioneer in the field of artificial intelligence.
He's an award-winning scientist and engineer, a millionaire several times over because of his invention.
He's the holder of 24 patents.
Ray Kurzweil
was chief inventor of the flatbed scanner,
a reading machine for the blind, Kurzweil keyboard synthesizer.
This guy is freaky.
Ray Kurzweil ist ein Medien- und Internetstar, zumindest in den USA. Er gilt als Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz, erhält 24 Patente für diverse Erfindungen, er ist millionenschwer und er blickt gerne in die Zukunft.
I'm Ray Kurzweil, I'm an inventor, author and futurist.
Als Erfinder, Autor und Futurist bezeichnet sich der 62-jährige Ray Kurzweil im Selbstporträt zu Beginn unseres Treffens kürzlich in Basel. Kurzweil wurde von der Universität Basel eingeladen aus Anlass des 550-Jahr-Jubiläums der Universität. Eingeladen, um über seine Zukunftsvisionen zu sprechen. Visionen von einer Welt, in der Mensch und Maschine ineinander fließen. Im Jahre 2029 würden Computer so leistungsfähig sein, sagt Ray Kurzweil, dass sie die mentalen Leistungen des menschlichen Gehirns überflügeln, dass Maschinen Bewusstsein entwickeln, Maschinen dem Menschen ebenbürdig werden. Was nach kruder Science Fiction klingt, ist für Ray Kurzweil und seine Anhängerschaft der absehbare Entwicklungspfad der Menschheit. Ray Kurzweil ist für die einen eine Technologie-Ikone und ein Prophet, für die anderen ein Marketing-Genie in eigener Sache, ganz nach amerikanischem Muster.
Your name, please. My name is Raymond Kurzweil and I'm from Queens, New York.
Kurzweils Sendebewusstsein verhelfen ihm bereits mit 17 Jahren zum ersten TV-Auftritt in der Show It's a Secret, die amerikanische Version der bei uns legendären Fernsehshow Was bin ich? Kurzweil spielt auf einem Klavier ein kurzes Musikstück, das ein von ihm erbauter Computer komponiert haben soll. Das ist das Geheimnis, das die Quizrunde herausfinden muss. Auch heute ist Ray Kurzweil ein ausgesprochen selbstbewusster Mensch. Zwar habe er das MIT, die Renommier-Ingenieurschule in den USA besucht, aber alles, was er gelernt habe, hätte er auch selbst entdeckt.
Well, I wouldn't say I was trained. I think, I did go to MIT, but I think everything I've learned on my own by doing.
Ray Kurzweil interessiert sich bereits in jungen Jahren für die Schnittstellen zwischen Mensch und Computer. Anfang der 70er Jahre arbeitet er daran, wie Computer Muster erkennen können, gedruckte Buchstaben beispielsweise.
And I developed the first system that could do that. It's called Omniverse.
Ich entwickelte das erste Computersystem, das jeden Schrifttyp erkennen kann. Omnifont Buchstabenerkennung heißt das System, abgekürzt OCR. Das war in den 70er Jahren. Ich entwickelte auch den ersten Sprachsynthesizer und den ersten Flachbettscanner.
Später, in den 80er Jahren, entwickelte er auch Technologien zur Spracherkennung. Viele dieser Technologien Ray Kurzweils stecken heute in jedem Computer, in jedem Handy. Aber damit nicht genug.
So these all have become fundamental technologies in the information age. I put those three together to create the first print-to-speech reading machine for the blind.
Kurzweil kombiniert diese Technologien bereits in den 70er Jahren zu den ersten Textlesemaschinen für blinde Menschen, ein technologischer Meilenstein. Eine der ersten Käufer war der blinde Jazz- und Popmusiker Stevie Wonder. Und dieser Stevie Wonder inspiriert Kurzweil zur nächsten Erfindung, dem akustischen Synthesizer.
Stevie Wonder, he was lamenting the state of the art.
Stevie Wonder beklagte sich über die schlechte Qualität der damaligen elektronischen Synthesizer im Vergleich zu den akustischen Instrumenten aus dem 19. Jahrhundert, Klavier, Geige oder Gitarre. Um solche Instrumente spielen zu können, braucht es aber große Fertigkeiten. Und selbst die besten Musiker sind nicht in der Lage, mehr als eines oder zwei Instrumente professionell zu erlernen. Es gab diese elektronischen Orgeln, aber diese Instrumente tönten schmal und elektronisch. Wenn man Piano auswählte, tönte es nach einer Orgel. Wenn man Geige wählte, ebenso. Wäre es nicht großartig, sagte damals Stevie Wonder, wenn man die wunderschönen Klänge eines Akustikinstruments aus dem 19. Jahrhundert auf einem Synthesizer produzieren könnte? Und ich sagte, dieses Problem könne man mit Mustererkennungstechnologien wahrscheinlich lösen. Und so gründeten Stevie Wonder und ich 1982 die Firma Kurzweil Music Systems. 1984 hatten wir das erste computerbasierte Instrument auf dem Markt, das realistisch wie ein Flügel klingt.
Pink Floyd, Rolling Stones oder die Bee Gees verwendeten die klangvollen, aber teuren Instrumente von Kurzweil Music Systems. Diese waren Anfang der 80er Jahre State of the Art und der Traum jeden Pop- und Rockmusikers. Ray Kurzweil ist Ingenieur und ein Kind der Computerrevolution. Die Effizienzsteigerung und Verkleinerung der Computertechnologien über die letzten 40 Jahre haben das Denken Kurzweils geprägt. Technologie werde immer schneller, effizienter und damit auch leistungsfähiger, sagt Ray Kurzweil. Und wolle der Mensch mit diesen Entwicklungen Schritt halten, müsse er sich zwangsläufig verändern. Ray Kurzweils zentrales Mantra ist die exponentielle Beschleunigung der Technologieentwicklung.
Die Geschwindigkeit des technologischen Wandels beschleunigt sich ungefähr jedes Jahrzehnt um den Faktor 2. Das Telefon brauchte 50 Jahre, bis es ein Viertel der amerikanischen Bevölkerung erreichte. Das Mobiltelefon brauchte noch 7 Jahre. Soziale Netzwerke wie Facebook brauchten nur noch 3 Jahre. Die technologische Veränderung beschleunigt sich immer schneller.
Und nicht nur das.
Noch wichtiger als all dies, die Leistungsfähigkeit von Computertechnologie pro Franken oder Dollar verdoppelt sich jedes Jahr. Das heißt, in 10 Jahren gibt es für einen Franken 1000-mal mehr Rechenleistung. In 20 Jahren 1 Million-mal mehr. In 25 Jahren 1 Milliarde-mal mehr Rechenleistung.
Das ist nicht etwa eine theoretische Zukunftsprognose, sagt Kurzweil, sondern ziehe sich durch die Technologiegeschichte der letzten 100 Jahre.
Wenn man den Computer aus den 60er Jahren vergleicht mit einem modernen Smartphone, wie ein BlackBerry oder ein iPhone, dann ist das Smartphone im Verhältnis 1 Milliarde-mal schneller.
Das Gesetz des exponentiellen Wachstums, das sogenannte Moore'sche Gesetz, ist für Ray Kurzweil der Wegweiser in die Zukunft. Bereits 1999 wagte er einen Blick ins Jahr 2009 in seinem Buch «The Age of Spiritual Machines». Und tatsächlich sind einige seiner damaligen Technologieprophezeiungen heute Realität. Drahtlose Kommunikation beispielsweise ist überall. Wir surfen unterwegs auf dem Handy, nutzen das mobile Internet, wo immer wir wollen. Eine der Prophezeiungen von Ray Kurzweil.
So in October of 2009, people saying, well, Kurzweil predicted.
Im Oktober 2009 monierten Kritiker, er, Ray Kurzweil, hätte direkte Sprachübersetzung auf dem Mobiltelefon vorausgesagt. Jetzt sei Oktober und die Technologie noch ein Jahrzehnt entfernt. Nichts sei passiert, was er vorausgesagt habe. Aber bereits im November 2009 wurde genau diese Funktion als neues Programm fürs iPhone verfügbar.
Ray Kurzweil behauptet, etwa 90% seiner Voraussagen zur Technologieentwicklung seien bisher korrekt gewesen. Und aus dieser Erfolgsrate zieht er die Legitimation, noch weiter in die Zukunft blicken zu können. In eine komplett andere Zukunft. Für Ray Kurzweil ist das Jahr 2029 der Wendepunkt. Dann werden Computer so intelligent funktionieren wie das menschliche Gehirn.
What I have in 2029,
Im Jahre 2029 werden Computer den sogenannten Turing-Test bestehen. Das heißt, Computer werden dann in ihrem Verhalten nicht mehr zu unterscheiden sein von menschlicher Intelligenz. Insbesondere auch was emotionale Regungen betrifft. Computer werden auch lustig und humorvoll sein können. Also all jene Aspekte menschlichen Denkens beherrschen, die für Computer heute unmöglich sind.
Der Weg dorthin sei bereits vorgespurt. Bei Rechen- und Logikproblemen könne der Mensch heute schon nicht mehr gegenüber einem Computer bestehen. Selbst Schachgroßmeister würden von einem modernen Notebook schachmatt gesetzt. Ab dem Jahr 2029 würde der Mensch auch in allen anderen mentalen Fertigkeiten überflügelt. Der Intuition, Kreativität, Musikalität, Kunstschaffen, emotionale Intelligenz und so weiter.
Das wird die Welt nicht plötzlich verändern, aber während die Entwicklung des menschlichen Gehirns stagniert, wird die Computerrevolution weitergehen. Und bis ins Jahr 2045 wird die nicht-biologische Intelligenz die menschliche Intelligenz um ein Milliardenfaches übersteigen. Und das ist der Wendepunkt in der menschlichen Entwicklung, die Singularität.
Singularität ist ein Begriff aus der Mathematik und der Physik. Er bezeichnet einen einzigen Punkt in Raum und Zeit, in der die Physik keine mathematische Beschreibung mehr zulässt, ein Zeithorizont, über den man nicht hinwegsehen kann.
Der Urknall ist eine Singularität oder auch schwarze Löcher. Ich brauche den Begriff im übertragenen Sinne für eine Entwicklung in der Menschheitsgeschichte. Je näher wir dem Jahr 2045 kommen, desto schwieriger wird es, über diesen Zeithorizont hinauszublicken. Das drückt der Begriff Singularität aus.
Nach dem Jahr 2045 werden, so die futuristische Perspektive eines Ray Kurzweil, Mensch und Maschine eins sein. Sie vermischen sich zu Cyborgs, Wesen, die teilweise biologisch sein mögen, teilweise technologisch. Und noch einen Schritt weiter gedacht, werde die menschliche Identität nicht mehr an einen biologischen Körper gebunden sein, sondern nur noch virtuell existieren können. Das Gehirn, der Geist, das Bewusstsein als Download, als Computerprogramm, das nur noch elektronisch weiter existiert. Das Ende der Menschheit also? Nein, sagt Futurist Ray Kurzweil.
When we become predominantly non-biological, in my view, we're still human.
Wenn wir mehrheitlich nicht biologisch werden, sind wir trotzdem immer noch Menschen. Denn als Mensch ist es genau unsere Natur, die Grenzen zu überschreiten. Wir sind nicht auf dem Boden geblieben, sondern haben gelernt zu fliegen. Wir sind nicht auf unserem Planeten geblieben, sondern auf dem Mond gelandet. Und wir bleiben mit der modernen Medizin auch nicht hinter den Grenzen, die uns die Biologie setzt. Die menschliche Natur will die eigenen Grenzen überschreiten. Auch in einer nicht-biologischen Zukunft werden wir immer noch Menschen sein, aber wir transzendieren.
Mit anderen Worten, der menschliche Geist, die menschliche Existenz, ist nicht mehr an die Biologie und die Natur gebunden, sondern nur noch ein virtuelles Konstrukt. Und gleichzeitig schreitet die Technologieentwicklung weiter fort mit unabsehbaren Folgen.
Future AIs, artificial intelligence, will have access to its own design.
Zukünftige Wesen mit künstlicher Intelligenz werden Zugriff haben auf ihre eigene Technologie und sie stetig verbessern, um noch intelligenter zu werden. Das werden sie wieder und wieder tun, bei immer schnellerem Tempo. Aber das ist nicht irgendeine Invasion von intelligenten Wesen, die vom Mars kommen. Vielmehr wächst es aus unserer Zivilisation. Bereits heute können wir ohne Computerunterstützung nicht mehr leben. Wir sind heute bereits eine integrierte, biologisch-nicht-biologische Zivilisation.
These brain enhancers we have.
Kurzweils metaphysische Zukunft trennt endgültig den Geist vom Körper. Das menschliche Bewusstsein, der Mensch und seine Identität ist dabei nicht mehr an biologische Gehirne, an Körper aus Fleisch und Blut gebunden, sondern lebt in Maschinen und im virtuellen Raum weiter. Trotzdem, das bleibe, sei der Körper ein wichtiger, zumindest psychologischer Faktor.
We do need some sort of body, because actually if you look at the human brain,
wir brauchen aber irgendeine Form von Körper, denn das menschliche Gehirn ist für einen Körper gebaut. Die meisten Gehirnleistungen, das Denken, haben indirekt mit unserem Körper zu tun. Es braucht auch für die psychische Gesundheit des Menschen einen Körper. Aber es gibt viele Formen von Körpern, virtuelle Körper in der virtuellen Realität, Nanobots und Würmer, die ihrerseits wieder Körper formen können. Und nicht zuletzt werden wir auch die Möglichkeit haben, in mehreren Körpern zu leben.
Was Kurzweil hier gerafft ausspricht, hat er in Bestsellern von mehreren hundert Seiten wie The Singularity is Near oder The Age of Spiritual Machines in Buchform dargelegt. Seine Thesen inspirieren eine treue Anhängerschaft von sogenannten Transhumanisten, nicht nur in den USA. Kurzweil füllt Hörsäle und öffentliche Veranstaltungen rund um die Welt und lässt sich gerne für sehr viel Geld als Redner buchen. Kurzweil macht eigentlich nicht viel mehr als Kaffeesatz lesen. Seine Autorität dazu zieht er aus seinem Image als Trendsetter und Technologieexperte. Vieles, was Kurzweil erzählt, könnte aus der Feder eines Science-Fiction-Autors stammen. In seinen Vorträgen gaukelt er aber Wissenschaftlichkeit vor. In farbigen Animationen vermengt er vermeintlich gesichertes Wissen mit seinen Zukunftsvisionen. Ähnlich überzeichnet Kurzweil auch die Fortschritte in der Hirnforschung. Das Gehirn könne heute schon zu einem großen Teil simuliert werden, das Kleinhirn beispielsweise oder auch die Großhirnrinde.
Wir verstehen, was in der Großhirnrinde geschieht. Die Großhirnrinde ist aufgebaut nach einem kleinen Mustererkennungssystem. Wir haben heute gute Modelle davon und können vieles davon bereits simulieren. Hirnschnitte beispielsweise. Es ist ein komplexes Thema, aber auf jeden Fall beginnen wir zu verstehen, wie das menschliche Gehirn funktioniert.
Nun, an der Tagung in Basel saßen auch Hirnforscher in der ersten Reihe. Nicht irgendwelche Hirnforscher, sondern prominente Persönlichkeiten wie der deutsche Neurobiologe Wolf Singer vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt oder der ebenfalls bekannte Neuropsychologe Lutz Jenke von der Universität Zürich. Schon während des Vortrags von Ray Kurzweil sehen sich die beiden immer wieder mit großen Augen an und schütteln den Kopf. Und im Gespräch mit Wolf Singer am Ende der Veranstaltung bringen Kurzweils Aussagen den sonst eher kontrollierten Forscher beinahe in Rage.
Ja, er kann ja futuristische Visionen verbreiten, so viel er will. Das machen Science-Fiction-Autoren ja auch, das darf jeder. Problematisch wird es dann, wenn er, wie jetzt eben geschehen, behauptet, ein Stück Großhirnrinde realistisch simuliert zu haben. Wenn das wirklich passiert wäre, dann wäre mir das nicht entgangen. Es ist also nicht passiert.
Kurzweil behaupte vieles, was er nicht belegen könne, und stelle sich auch selten der Diskussion nach seinen Vorträgen. Das hätte er nun schon mehrfach erlebt. Und der Neuropsychologe Lutz Jenke doppelt in ähnlichem Ton nach. Zur Möglichkeit, dass man heute bereits Teile des Gehirns simulieren könne, sagt er:
Ja, das ist natürlich falsch. Das ist falsch. Wir können bestenfalls kleine Teilaspekte simulieren. Also wir können zum Beispiel ganz kleine Bereiche des Sehsystems bei Affen und so weiter, das können wir einigermaßen gut simulieren. Aber ich betone einigermaßen gut.
Man habe in keiner Art und Weise heute verstanden, wie sich das Gehirn vernetze und wie sich diese Vernetzung auf die mentalen Funktionen auswirke.
Die Größenordnung der Anzahl der Neurone entspricht ungefähr der Größenordnung der Anzahl von Sternen und Planeten in der Galaxis, also zum Beispiel in unserer Milchstraße. Man könnte vielleicht die Metapher benutzen, wir haben eine Milchstraße in unserem Schädel, wo die einzelnen Planetensterne noch im Durchschnitt mit 10.000 anderen Sternen und Planeten verbunden sind. Und das ist ein ungeheuer komplexes System. Das zu verstehen, das macht uns große Mühe.
Es gäbe zwar Versuche, einfache Funktionen des Gehirns zu simulieren, aber diese Versuche stecken noch immer in den Kinderschuhen. Wolf Singer?
Es gibt zum Beispiel in Lausanne hier das Blue Brain Project, das Henry Markram an der ETH mitverantwortet. Da versucht man, einen winzigen Ausschnitt aus der Großhirnrinde einigermaßen realistisch zu simulieren, indem man versucht, möglichst alle Verbindungen und alle dynamischen Eigenschaften der beteiligten Nervenzellen zu berücksichtigen und beschäftigt damit einen sehr, sehr großen Rechner. Und dieses Projekt steckt noch ganz am Anfang. Ich weiß überhaupt nicht, wo Kurzweil den Mut hernimmt zu behaupten, er hätte ein Stück Großhirnrinde simuliert. Das gleiche gilt fürs Kleinhirn. Also dort, wo er sich auf ein Territorium gewagt hat, auf dem ich einigermaßen kompetent bin, hat er etwas erzählt, was er nicht belegen kann.
Wolf Singers Kritik an Ray Kurzweils Aussagen geht aber noch einen Schritt weiter. Er kritisiert ganz prinzipiell den Ansatz von Kurzweil, Trends aus der Computertechnologie auf andere Entwicklungen der Wissenschaft und der Menschheit zu übertragen und so zu generalisieren.
Es traf zu, dass die Leistungsfähigkeit von informationsverarbeitenden Systemen exponentiell zugenommen hat und sich nach dem Moore'schen Law entwickelt hat, also Verdoppelung alle 2 Jahre der Kapazitäten und Verkleinerung auch alle 2 Jahre um die Hälfte. Das alles ist erstaunlich, ist bewundernswert, aber es zeichnet sich jetzt ab, dass dieser Trend in der bekannten Technologie sich nicht weiter fortsetzen wird. Da gibt es physikalische Grenzen, die von allen anerkannt werden. Man versucht, das Problem durch Parallelisierung zu umgehen. Das stellt aber so große Anforderungen an die Programmstrukturen, dass das fast nicht mehr zu bewältigen ist.
Die klassische Computertechnologie, so sagt Singer, werde bald an ihre physikalischen Grenzen stoßen. Chips lassen sich nicht beliebig verkleinern. Spätestens bei der Größe des Elektrons ist Schluss. Und damit werde auch das exponentielle Wachstum der Computerleistung gebremst. Tendenzen dazu seien bereits heute sichtbar. Vielleicht würden einmal andere Technologien wie der Quantencomputer in die Bresche springen, aber das wisse man heute einfach noch nicht. Aussagen dazu seien rein spekulativ.
Das alles bedeutet aber nicht, dass es in allen anderen lebensweltlichen Bereichen ähnlich exponentiell zugehen wird. Jedenfalls sehe ich keinen Hinweis darauf. Ich habe nicht den Eindruck, dass unser Verständnis des biologischen Gehirns, insbesondere des menschlichen Gehirns, von exponentiellem Einsichtsvermögen begleitet worden wäre.
Im Gegenteil, der Zuwachs an Daten in der Hirnforschung nehme zwar tatsächlich zu. Paradoxerweise führe das aber eher zu einer Verlangsamung des Wissensgewinns, denn die moderne Forschung habe heute eher das Problem, dass sie an den Daten fast ersticke und nicht wisse, wie sie die Daten aus der Forschung zu einem Ganzen zusammenfügen soll.
Wir schreiten schon voran, aber mein Eindruck ist nicht, dass wir mit exponentieller Beschleunigung voranschreiten.
Und Lotzienke ergänzt:
Das menschliche Gehirn verstehen wir jetzt noch nicht mal ansatzweise. Und wie sollen wir dann in der Lage sein, so etwas nachzubauen? Das ist natürlich ein ganz kritischer Punkt, vor allem jetzt die Wünsche zu wecken. Man würde dann in so und so vielen Jahren ein Gehirn nachbauen, künstlich, das so gut sei wie ein Menschengehirn, ist schon ziemlich anmaßend, finde ich.
Ein zentrales Argument der Ray Kurzweilschen Zukunftsvision ist die vermeintlich bereits heute sichtbare Vermischung von Gehirn und Computer. Ray Kurzweil illustriert dies in seinen Vorträgen und Büchern mit Gehirnimplantaten, die bereits heute bei Parkinson-Patienten eingesetzt werden. Diese Elektrostimulation kontrolliert die Zitterbewegungen der Patienten. Das sei der erste Computer im Gehirn. Ray Kurzweil:
People put computers in their brains today if they're Parkinson's patients.
Parkinson-Patienten lassen sich heute schon Computer ins Gehirn einbauen. Bedenken der Patienten dazu gibt es keine. Die einzigen Bedenken betreffen die Frage, ob das Gerät wirklich funktioniert, ob die Operation gefährlich ist. Also nur praktische Probleme. Die Leute stören sich auch nicht daran, dass dieser Hirnschrittmacher ferngesteuert mit neuer Software ausgestattet werden kann. Es gibt keinen Protest gegen solche Technologien. Sie werden akzeptiert.
Für Ray Kurzweil ist diese Hirnstimulation der erste Schritt in Richtung Gehirncomputer, eine Maschine, die das Gehirn unterstützen soll, beispielsweise indem sie als Gedächtnisspeicher wirkt. Dem Hirnforscher Wolf Singer stehen bei solchen Aussagen die Haare zu Berge.
Ja, was ist denn das schon? Wir haben bis vor wenigen Jahren Parkinson-Patienten, die pharmakologisch nicht behandelbar waren, dadurch von ihren Bewegungsstörungen oder zumindest deren Leiden gelindert, indem ein ganz bestimmtes Kerngebiet in der Tiefe des Gehirns zerstört worden ist. Jetzt macht man das reversibel, indem man diese Struktur durch elektrische Ströme so aus dem Takt bringt, dass sie praktisch dysfunktional wird. Aber von dort zu diesen Träumen, die semantischen Inhalte von dynamischen Prozessen im Gehirn lesen zu können und auf irgendwelche Festplatten zu speichern, um zum Schluss dann die Persönlichkeit zu verdoppeln im virtuellen Raum, das ist Fiction.
Fiction, weit weg von heutiger Wissenschaft, von gesichertem Wissen. Das Gehirn auf einen Datenträger downloaden zu können, wie Kurzweil das voraussagt, das sei nach heutigem Wissensstand schlicht nicht vorstellbar.
Ja, man müsste erst den Code verstanden haben, nachdem Gehirne funktionieren. Dann müsste man an den relevanten Punkten, müsste man Aktivitäten abgreifen können, müsste die Semantik verstanden haben und das dann rüberkopieren auf irgendetwas, das das alles verstehen kann. Ich sehe im Augenblick überhaupt nicht, wie das gehen soll. Ich sehe auch nicht den Wert. Sollen wir uns denn dadurch verstetigen, dass wir das versuchen? Und was tun wir da mit diesen ganzen Kopien? In Bibliotheken stellen? Also ich möchte darüber gar nicht nachdenken, weil ich es uninteressant finde.
Lucienke ist mit Wolfsinger einer Meinung. Die moderne Hirnforschung sei weit entfernt von den Ideen eines Ray Kurzweils.
Diese extreme Technikgläubigkeit, ich bin Technikfan, ich habe da kein Problem mit, gepaart mit dem Glauben, alles wird besser, schneller, höher, weiter, insbesondere durch die Informationstechnologie, ist meines Erachtens ein grundsätzlicher Irrtum.
Irrtum daher, weil heute genau das Gegenteil geschehe. Die Fülle an überall erhältlicher Information werde für den Menschen und sein Gehirn zunehmend zu einem Problem.
Schauen Sie doch mal an, was passiert gerade im Moment mit den vielen Medien, die uns angeboten werden. Wir leiden unter einer Überflutung von Informationen. Es wird sehr viel Information generiert, die unsinnig ist. Was auf dem Internet teilweise passiert, ist völlig irrelevant. Die Menschen beschäftigen sich zunehmend, ich meine die Masse der Menschen beschäftigt sich zunehmend mit Irrelevantem, Sinnlosem und wird abgelenkt von Wichtigem. Ich vermute sogar, dass wir ersticken werden an dieser medialen Informationsflut. Wir leiden ja heute schon darunter.
Die Wissenschaftler Lozienke und Wolfsinger sind also äußerst skeptisch, was die Prophezeiungen eines Ray Kurzweils betreffen. Das downloadbare Gehirn bleibe ein Hirngespinst, der technologische Fortschritt sei ein Trend, aber kein Naturgesetz. Und Wolfsinger macht noch eine ganz grundsätzliche Überlegung. Selbst wenn Gehirne downloadbar wären, selbst wenn Computer Bewusstsein entwickeln könnten, diese Maschinen würden trotzdem nie dem Menschen ebenbürdig werden.
Wir Menschen sind Teil. Wir sind Mitspieler, sind Erben einer sehr, sehr langen, zunächst biologischen und dann soziokulturellen Evolution, die sich Werte geschaffen hat, die sich Regeln geschaffen hat, die sich eine Fülle von immateriellen Realitäten geschaffen hat, den sogenannten sozialen Realitäten, die wirkmächtig sind, wie der Glaube an Gottheiten, die wir in unsere Welt gebracht haben, mit denen wir umgehen, von denen wir wissen, weil wir in dieser Welt erzogen worden sind.
Und auch der soziale Umgang, Werte, die über die Erziehung, die Schule, soziale Kontakte von Mensch zu Mensch, Freundschaften weitergegeben werden, all das müsste auch künstlichen Systemen vermittelt werden.
Man müsste also dann wirklich so ein technisches System erzeugen, das mit dem Fell bezogen wird, sodass es geliebt werden kann und gestreichelt werden kann und eingebunden werden kann in ein soziokulturelles Umfeld, erzogen werden kann, sich selbst organisieren kann. Nehmen Sie doch einfach eine Eizelle und eine Samenzelle und dann kriegen Sie das Ganze umsonst.
Ray Kurzweil geht auf solche Kritik wenig ein, denn über die Zukunft kann man ja nicht argumentieren, man kann nur mutmaßen. Und das macht Ray Kurzweil äußerst erfolgreich in seinen Büchern und nicht zuletzt auch im Internet.
Ich glaube, es wird ihm einfach zu wenig widersprochen, weil er zu schnell nach seinen Vorträgen weggeht.
This guy is freaking. He says computers will have consciousness in just 25 years.
If we get to the 2030s, you're not going to be able to tell a clear difference between human and machine intelligence.
Die zweifelhaften Zukunftsperspektiven des Ray Kurzweil, eine Reflexesendung von Christian Heuss. Ray Kurzweil ist am kommenden Sonntag auch zu Gast in den Sternstunden Philosophie des Schweizer Fernsehens morgens um 11 Uhr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.